Ich möchte mit einer Bibelstelle starten aus Markus 10, Vers 45. Da spricht Jesus mit einigen Jüngern oder seinen Jüngern über das Thema, wie ist das denn, wenn man groß sein will in seinem Reich, wer groß sein möchte. Und er sagt dann diesen bekannten Satz: Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer, ich bin in der falschen Zeile, aber ich lese da mal weiter. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn, und das ist er ja selbst, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er sagt, es geht nicht darum, oben zu stehen, der Größte zu sein, der Wichtigste, sondern er sagt, nehmt euch ein Beispiel an mir, auch ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld. Und das hat er getan. Er hat das nicht nur gesagt, er hat es vorgelebt. Er hat diese Herrlichkeit bei Gott, die er hatte, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber ich glaube, eines Tages werden wir sie sehen. Diese Herrlichkeit hat er verlassen, weil sein Vater im Himmel das wollte und ihm gebeten hat, denke ich. Und er hat ja gesagt. Und er hat all diese Herrlichkeit und diesen Reichtum, die Fülle, den Frieden, all das, was den Himmel ausmacht, hat er verlassen und ist in diese gefallene Welt gekommen. Und nicht nur, dass er hier Mensch geworden ist und sein Werk getan hat, sondern es ging ja noch weiter. Ja, er hat in einer Stelle in Matthäus 8 lesen wir, dass er dann sagt, so zum Thema Nachfolge, dass er selber kein Haus hat, keine Familie und nicht mal ein Bett, wo er sein Haupt hinlegen könne. Er hat sich aller materieller Dinge und Versorgung, er hat das alles abgelegt und ist arm geworden, um unseretwillen. Er ist arm geworden. Und er sagt an einer Stelle zu den Jüngern dann, im Johannes 15 lesen wir das, so beim letzten Abendmahl, dass es keine größere Liebe gibt, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Er hat alles losgelassen, bis hin zu seinem Leben. Und nicht nur, dass er einfach gestorben ist, sondern er hat Qualen gelitten. Dieser große König Gott hat sich ganz klein gemacht. Und sein Lebensmotto war: Ich komme, um zu dienen und zu geben. Ich diene den geliebten Menschen, der Schöpfung meines Vaters, und ich gebe alles bis hin zu meinem Leben. Das hat er getan. Und jetzt wechsle ich in den Galaterbrief. Da steht im Vers 19, dass Jesus in uns Gestalt annehmen möchte. Da könnte jetzt schon das Herz anfangen zu hüpfen. Ob er diese Einstellung womöglich mitbringt? Jesus, wenn du in mein Herz kommst, super, möchte ich auch. Aber diese Einstellung, Leben geben und dienen, da müssen wir noch mal drüber reden. Ich sag euch was, Jesus bringt diese Haltung mit, aber er überfordert uns nicht. Er bringt das mit, er möchte in uns Gestalt annehmen. bei dem einen so, bei dem anderen so, bei dem einen ist das mehr ausgeprägt, bei dem ist das mehr ausgeprägt. Aber über allem steht, dass wir in den Früchten seines Geistes verändert werden. Dass da die Liebe ist, die Freude, die Friede, die Demut, die Güte, die Sanftmut, die Geduld und was so noch alles im Galaterbrief aufgezählt wird. Er möchte uns verändern in sein Ebenbild und bringt diese Dinge mit. Und so schwer das klingen mag, es gibt viele, und davon gibt die Bibel Zeugnis, die selbst ihr Leben dann lassen für das Reich Gottes. Und die vieles mehr lassen und geben und dienen. Und der Herr rüstet uns dazu aus. Und er schenkt uns auch eine Willigkeit dazu. Ich weiß das von mir selbst. Als ich gläubig wurde, da war ich so, wie ich vorher war in manchen Dingen. Und als der Herr mich das erste Mal herausforderte, zu geben, Kohle loszulassen, in einer Phase, in der ich selbst sogar noch Schulden hatte, aber ich fühlte mich herausgefordert und ich tat es. Und was war das doch für eine Freude, dass ich sagen konnte, und ich habe den Willen des Herrn getan und es hat Gutes bewirkt. Und ich sehe seit dieser Zeit, wie Gott mich verändert hat, wie aus diesem Kampf mittlerweile doch gar kein Kampf mehr geworden ist. Wenn der Herr mich auffordert, mal was zu geben oder auch zu dienen, ich will ja heute gar nicht nur über das Geben reden, sondern auch über das Dienen, mittlerweile ist dann eine Willigkeit gewachsen. In dieser Beziehung zu Gott, meinem Herrn, meinem Vater, diese Erkenntnis, die ich habe von ihm und das Wissen darum, dass er alles für mich gegeben hat, was wirklich so in meinem Herzen Substanz angenommen hat, dass ich bereit bin und sage, ja, ich lasse los, ich gebe dir, ich tue, was ich von dir verstehe, was ich tun soll. Wie oft ist mein Gebet, Herr, lass mich wandeln in den Werken, die du für mich vorbereitet hast. Das ist mein Herzenswunsch, zu tun, was Gott möchte, dass ich tue. Ehrlich, ist mein Herzenswunsch. Manchmal gibt es Momente, wo ich sage, wenn er jetzt das von mir verlangen würde, da würde ich es ja wahrscheinlich nochmal Nein sagen. Ne? Da kämen dann wieder innere Kämpfe, weil ich habe ja auch noch dieses Fleisch da, das noch eine gewisse Rolle in meinem Leben spielt, manchmal auch eine große. So, aber ich möchte das doch, dieser Wille ist da. Und alles dieses möchte ich heute mal so ein bisschen betrachten über diesen Lebensstil im Königreich Gottes sprechen, des Dienens und des Gebens. Und ich hangele mich dabei an einer Bibelstelle, an zwei Kapiteln im 2. Korintherbrief entlang. 2. Korinther, Kapitel 8 und 9. Da geht es um eine Geldsammlung. Ja, weil Geben kann auch Geld betreffen, aber ich will das nur daran festmachen, dass wir einfach mal so Grundsätze vielleicht daraus ziehen und ja, die Dinge erkennen, was Gott wichtig ist, so nach meinem Verständnis, was ich daraus gelesen habe. 2. Korinther, Kapitel 8 und Kapitel 9. Und da steht zum Beispiel auch 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9, da schreibt der Paulus an die Korinther über diese Geldsammlung für eine Gemeinde, ich meine sogar in Jerusalem. Wie bitte? Jerusalem. Und er nimmt das Beispiel der Gemeinde in Mazedonien, die ganz arm war, und er erzählt so darüber, wie bereitwillig sie waren, sich da zu investieren und mit welcher Freude und Herzensbereitschaft. Und da kommt dieser Satz auch, den ich gerade schon zitiert habe. Obwohl Jesus reich war, ist er doch arm geworden um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Da denke ich jetzt gerade so, ist uns das so bewusst immer, wie sehr Jesus uns beschenkt hat, wie sehr er uns beschenkt hat? Ehrlich, wisst ihr, Jeder von uns profitiert davon in Fülle. Wir kriegen Leben geschenkt. Wir kriegen Vergebung geschenkt. Wir dürfen bei Gott sein, jetzt schon. Er führt uns durch dieses Leben. Er gibt uns Sicherheit. Er gibt uns in unseren Herzen Perspektive für die Ewigkeit. Er beschenkt uns über die Maßen. Er versorgt uns materiell auch. Ja? Er sorgt für unsere Seelen, für unsere Herzen, wenn wir an seine Hand gehen. Gott ist so gut. Gott, wir sind so reich beschenkt in Christus. So reich beschenkt.
Wo habe ich denn jetzt die Bibelstelle? 2. Korinther 8. Ich lese jetzt mal vor.
Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet.
Und wir dürfen dieses Wörtchen reich nicht beziehen, nur auf Kohle.
Das gehört auch mit in den Segen Gottes, durchaus, dass er uns auch Wohlstand und Genuss gewährt, materiell. Aber dieses Reich ist viel umfassender.
Reich sind wir.
Und er zieht an unsere Herzen ein und möchte uns verändern, dass wir bereit sind, ihn zu repräsentieren und mit ihm diesen Weg des Dienens und des Gebens ein Stück weit mitzugehen.
Ja, ich habe so, als ich das so vorbereitet habe, da habe ich an so Bibelstellen gedacht, wo er dann so das Pendant setzt, ne? So in der Bibel, wo wir dann so Stellen finden, frommer Gottesdienst. Weil wir können ja so fromm sein, ne? Uns aber nichts zu Herzen nehmen.
So, und ich denke dann immer so an Jesaja 58, das ist so eine Bibelstelle, wo es dann um das gottgemäße Fasten geht. Und er wirft, der Jesaja sagt dann in Gottes Namen, und was ihr tut, das tut ihr doch alle ohne Herz. Ihr geht doch trotzdem euren Geschäften nach und ihr bedrückt doch trotzdem den Nächsten. Ja? Ihr kasteit euch und ladet euch mal so ein bisschen Verzicht auf oder irgendwie was, so ein trübes Gesicht. Und dann meint ihr, das ist ein gottgemäßes Fasten.
Aber Jesaja 58, dann sagt er, was ist denn das gottgemäße Fasten?
Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus.
Das sind Worte der Hingabe, Worte der Liebe, Worte des Gebens, Worte des Dienens.
Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut.
Und dann passiert das, was er verheißen hat, wenn wir in seinem Weg mit ihm geht, dann trifft uns selber Segen.
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Und du wirst rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich und so weiter.
Das sind ganz wunderbare Verheißungen, die der Herr daran knüpft, wenn wir ihn in unseren Herzen wirken lassen und danach handeln.
Und das ist auch nicht ohne Belang. Im Matthäus 25 spricht der Herr über das Weltgericht. Und dann kommt dann diese Aussage, dass da eine Unterscheidung läuft und dann sagt er dann zu denen zu Rechten, zieht ein in die Ewigkeit oder in das Reich Gottes, ne? So sinngemäß. Ne? Und denn ihr habt denen das getan. Ihr habt dem, der arm war, was gegeben. Ihr habt dem Hungrigen was zu essen gegeben. Und und dann fragen die nachher, ja, wieso, wann haben wir das denn? Ja, jedes Mal, wenn ihr dem was gegeben habt, dann habt ihr mir das gegeben.
Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen was durcheinander geschmissen, aber ihr kennt diese Geschichte, wo der Herr das sagt.
Und unser Glaube und unser Tun werden eine Relevanz haben
auch am letzten Tag, wenn es darum geht, wie Gott uns bewertet und wie er uns seinen Lohn gibt. Unser Glaube muss immer auch irgendeine Tat haben, die aus dem Glauben entspringt. Und das sind Taten der Hingabe und der Liebe, des Gebens und des Dienens. Von den Mazedoniern sagt er im 2. Korinther 8, Verse 2 bis 5, dass sie sich von ganzem Herzen als erstes gaben. Die haben gesammelt, und er beschreibt das so, die waren wirklich arm, aber die haben über Vermögen letztendlich mit Freudigkeit und mit Willigkeit gesammelt und gegeben. Und dann beschreibt er das, sie haben sich von ganzem Herzen als erstes dem Herrn gegeben. Und das finde ich da so bezeichnend. Das ist das, wo er hin möchte. Und ich habe so ein paar Punkte jetzt, wo ich so gefragt habe, was ist denn so im Einzelnen wichtig? Was können wir aus diesen Bibelstellen mitnehmen, wo wir vielleicht an unserer Haltung und an unserer Sicht in diesen Dingen so ein bisschen Grundlage bekommen? Ich möchte da einsteigen, 2. Korinther 9, Vers 10 oder 8 bis 10. Oh Mann, die Bibel wird jetzt echt zu klein und die Brille zu schlecht. Ich brauche was Neues, Heike. Da steht, der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Das sagt Paulus den Korinthern in Bezug auf das Geben. Der aber Samen gibt dem Sämann, das heißt, der Sämann ist etwa jemand, der ausstreut, ne, die Saat, und die hat er vom Herrn bekommen. Der ist hier nicht namentlich gesandt. Der aber Samen gibt, das ist Gott. Gott gibt uns etwas in die Hand, Gott rüstet uns aus mit etwas, das wir ausstreuen können. Und er ist es, der uns dann daraus auch Brot zur Speise wachsen lässt. Und der wird euch auch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Also, was steht dahinter? Alles das, was ich einsetze, ist nicht meins, sondern ich habe das, was ich einsetze, von Gott bekommen. Es ist seins. Er gibt mir was in die Hand, dass ich es ausstreue. Wir finden da eine Bibelstelle, wo der David sowas Ähnliches sagt, im 1. Korinther, im 1. Chroniker Kapitel 29. Da geht es um die Sammlung für den Tempelbau. Und da wird großzügig gesammelt. Und es kommen wirklich Reichtümer zusammen. Und David freut sich und er spricht ein Dankgebet. Und da zitiere ich jetzt ab Vers 14. Denn was bin ich, was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Und ich überspringe jetzt mal ein paar Verse und dann lese ich weiter ab Vers 17. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aufrichtigen Herzens freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Da ist wieder diese Willigkeit, aber diese ganz klare Sicht auch, du hast es uns gegeben, all diese Reichtümer, die wir zusammengebracht haben für dein Tempel, für dein Haus. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Und das ist eine Sicht, finde ich, die
die man erstmal annehmen muss. Ja, also ich sag mal, gerade auch so, wenn es ums Geld geht, das sauer verdiente Geld, das ich habe, kann ich wirklich von Herzen sagen, Herr, all das habe ich durch deine Gnade empfangen. Also ich habe mittlerweile so mal ab und zu diesen Blick. Ja, das ist immer wieder eine Auseinandersetzung. Ne? Aber wenn ich mein Leben sehe, seit 34 Jahren gehe ich mit dem Herrn und ich sehe die Segensspur des Herrn. Ich sehe seine Versorgung. Ich sehe seinen Segen in meinem Beruf. Ich sehe all das Gelingen, das er mir geschenkt hat. Und ich weiß in meinem Herzen, so wie ich damals mit 26, 27 Jahren aufgestellt war, auch mit meinem seelischen Geschirr, ich wäre niemals so weit gekommen. Das ist meine Überzeugung, wo ich jetzt bin. Mit meiner Persönlichkeit, aber auch mit dem, was ich habe, an Familie, an Hab und Gut, an Erfolg, den ich hatte im Beruf und so weiter. Ich weiß, das ist Gottes Segen. Ich weiß, er hat es mir gegeben. Und das ist auch so, nicht nur im Materiellen. Ne, es klang jetzt gerade schon so an, ne, alles, was er mir gegeben hat. So angefangen damit, dass ich mich selbst ein Stück weit reflektieren konnte und selbst erkennen konnte, dass ich heil wurde in meiner Seele, dass ich zugerüstet wurde, um zum Beispiel hier zu stehen. Ich war früher ein Angsthase. Ja, hört sich jetzt dramatisch an, aber ich hätte mich doch nicht freiwillig irgendwo hingestellt und was getan und was gesagt. Angstbesetzt. Ich war wirklich angstbesetzt. Ich hatte Furcht. Menschenfurcht vor bestimmten Situationen. Und Gott hat mich über die Jahre verändert. Und ich habe in mir Gaben entdeckt, die Gott in mich hineingelegt hat. Manches von dem habe ich vielleicht schon früher gehabt, weiß ich nicht, so ansatzweise, ja. Aber ich weiß auch, mit der Erfüllung seines Geistes bin ich zusätzlich ausgerüstet worden. Und ich bin fähig zu dienen. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, als wir in einer anderen Gemeinde waren, da lagen meine Gaben brach, weil sie nicht abgefordert wurden, auch nicht gebraucht wurden in dieser Gemeinde, vielleicht auch nicht gewollt waren, weiß ich nicht. Und ich habe gebetet und ich habe gesagt, Herr, meine Gaben liegen brach, weil ich ein Verständnis dafür habe und hatte, Gott hat mir was gegeben, von dem, das möchte er, dass ich das einsetze für sein Reich. Folge mir nach, sagt Jesus. Jesus ist ein Diener par excellence, ist einer, der sich hingibt. Liest du das manchmal so in der Bibel? Da hat er dann einen ganzen Tag gedient, war müde und geht irgendwo hin und da ist eine Volksschar. Und was macht er? Er dient weiter. Das war in den letzten 3 Jahren, in dieser Zeit seines Dienstes. Er hat keinerlei Rücksicht auf sich genommen. Bin ich fest von überzeugt. Wenn es nötig war, hat er gedient. Und all das, das macht es viel leichter, wenn ich diesen Blick bekomme, Herr, ich habe es aus deiner Hand bekommen und ich gebe es dir zurück. Ich habe da noch viele Bibelstellen stehen, das lasse ich jetzt aber. Ich gehe mal zum nächsten Punkt. Ich lese mal aus 2. Korinther 8, Vers 12. Ich lese mal ab Vers 11. So, da geht es also auch wieder um diese Geldsammlung. Nun aber vollbringt auch das Tun, damit ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen nach dem Maß dessen, was ihr habt. Da spricht er also an,
ja, ihr seid ja geneigt, so was zu tun, ihr wollt es gerne tun, dann tut es jetzt auch nach dem, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, der gute Wille, nicht unwillig, der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat. Und nicht nach dem, was er nicht hat. Einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Von Herzen, mit Willigkeit. Dieser Punkt der Willigkeit, des guten Willens, das taucht in diesen Kapiteln, in diesen beiden, bestimmt 3-4 Mal auf, wo er das thematisiert und sagt, der gute Wille muss da sein. Ja? Nicht aus Zwang. Einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Und genauso ist es auch mit deiner Hingabe, mit deinem Dienen. Da bin ich fest von überzeugt. Dass grundsätzlich, wenn dein Herz dich dahin treibt, was zu tun, dann glaube doch dem Herrn, dass er das von dir auch möchte, dass er dich dahin lenkt. Wenn, vor allen Dingen, wenn du ihn danach fragst und sagst, Herr, was soll ich tun? Und wenn du eine Willigkeit hast, dann tust doch. Jeder ist willkommen nach dem, was er hat. In der Hoffnung für alle steht da, Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Und im 2. Korinther 8,14 geht es dann weiter. Die Brille wird echt schlechter. Nein, jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab. Also zu den Korinthern sagt er, ihr sollt sammeln und euer Überfluss helfe ihrem Mangel an, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe, wie es geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Das ist eine Bibelstelle aus dem 2. Mose, wo es darum ging, dass die täglich das Manna gesammelt haben. Und da hatte keiner mehr, als er brauchte. Einige haben viel gesammelt, andere haben wenige, aber es war für alle genug. Und es war nichts über. So, und das spricht er hier an. Jetzt habt ihr Überfluss, dann könnt ihr doch was geben. Und die einen Mangel haben, die freuen sich daran und empfangen das. Und das nächste Mal ist es umgekehrt. Und genauso ist es doch auch, wenn wir einander dienen. Ich habe etwas, ich habe eine Gabe und diene damit. Und du hast eine andere Gabe und dienst mir damit. So sind wir füreinander da und sollen uns tragen. Und wenn wir mal einen Blick werfen in die erste Gemeinde, so Apostelgeschichte 2 bis 4 oder 5, 4 hauptsächlich, ne? Da ist das so beschrieben. Da war das so. Die haben alles, der einen Überfluss hatte, hat es weggegeben für die anderen. Und der Mangel wurde gestillt. Ich finde das immer ganz toll, wie die das da hingekriegt haben. In der Kürze der Zeit, eine neu entstandene Gemeinde. Aber das Wirken Gottes, und das ist doch so schön, da erkennen wir doch, was Gott will. Wenn diese neugeborene Gemeinde so funktionieren kann und der Geist so wirken kann, können wir doch daraus lesen, was will denn der Herr? Wie sollen wir miteinander umgehen? Das Zauberwort ist immer dienen und loslassen. Dienen und loslassen. Loslassen hat was damit zu tun, den inneren alten Adam zu überwinden. Und diese Sicht zu haben, Herr, du hast es mir gegeben und ich gebe es weiter. Jetzt helfe euer Überfluss. Das ist für mich aber auch so ein Maßstab. Weißt du, ich glaube nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir geben bis zum eigenen Mangel. Dass wir uns hingeben bis zum eigenen Mangel. Dass ich, sage ich jetzt mal ganz persönlich, mich so sehr hingebe, auch für die Gemeinde, dass ich selber irgendwann auf dem Boden liege. Ich glaube nicht, dass Gott das will. Das sehe ich auch schon bei Mose. Ja, als der auf dem Zahnfleisch ging, hat Gott ihm 70 Älteste an die Seite gestellt. So ist eigentlich das Prinzip. Einer diene dem Nächsten. Und ich sehe das auch so. Gott kann aus dem, was wir geben, was machen. Es kommt nicht auf das Maß an, dass wir sagen, boah, das muss jetzt aber so viel werden, damit es funktioniert. Gott macht es. Jesus saß da und hatte die Menge von 5000 Leuten vor sich. Oder ich glaube, da steht sogar nur Männer oder was, mit ihren Familien womöglich. Und die hatten Hunger. Und da war dann ein kleiner Junge und der hatte ein paar Laibe Brot und zwei Fische. Und der Herr, und das wurde eingesetzt, das hat er abgegeben. Und der Herr hat was draus gemacht. Als Petrus, lesen wir in der Apostelgeschichte, als Petrus, Kapitel 3 ist das, dem Bettler begegnet, der auch noch irgendwie krank war und da jeden Morgen saß und um Almosen bat, sagte Petrus, ja, Kohle habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf, sei heil. Was ich habe, das gebe ich dir. Es gibt auch das andere Beispiel, ne? Mit der armen Witwe. Und das ist Jesus sofort ins Auge gefallen. Ja, die gut gestellten Leute gingen dahin und warfen ihr Schärflein in den Opferkorb und dann kam diese arme Witwe und warf ihren letzten Pfennig rein. Ihren letzten. Die hat das, was lebensnotwendig war für sie, gegeben. Jesus sagt, die hat mehr gegeben als alle anderen. Die hat von ihrem Leben gegeben. Die hat von ihrem Leben gegeben. Und das ist eine Haltung, wo ich glaube, das kann auch nur Gott schenken. Ich glaube, wie ich das eingangs schon sagte, dass es Christen gibt, die Gott irgendwann an diesen Punkt führt, dass sie wirklich mehr geben als aus dem Überfluss und sich mehr einsetzen für das Reich Gottes. Und ich glaube, auch das muss wirklich so von Gott geführt sein. Und ich bin fest davon überzeugt, und so sind auch in der Regel die Zeugnisse, dass Gott dazu ausrüstet. Dass er das nicht einfach erwartet so und abringt, sondern auch da gibt er, dass man es geben kann. Ehrlich, das ist mir weit weg. Danach sehne ich mich überhaupt nicht. Aber wir wissen nicht, mit Bezug auf uns, wir sind ja doch in der Regel jetzt hier die meisten Lebensälter, aber auch mit Blick auf die Kinder, was noch kommt. Wer weiß, was sich mal in diesem Land noch alles entwickelt, was unsere Kinder erleben müssen. Hoffen wir, dass die Zeit verkürzt wird und der Herr vorher wiederkommt. Vielleicht zum nächsten Punkt. 2. Korinther 9, Vers 7. Das klang schon so ein bisschen an. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Freiwillig. Das ist dieser Punkt der Willigkeit, den ich gerade schon angesprochen habe. Mit Herzen. Ein jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ich finde, das ist ganz wichtig. Ich kann mich an Zeiten erinnern in meinem eigenen Leben, in meiner ersten Gemeinde, wo ich gegeben und gegeben und gegeben habe. Nicht materiell, sondern in Form von Dienen. Mich in diese Gemeinde eingebracht habe, als lediger Mann. Und ich war nach 2, 3 Jahren in einem Burnout. Ich war unbelehrt, ich war junger Christ, ich habe gebrannt. Wir haben eine neue Gemeinde gegründet, aus einem Hauskreis entstanden. Wir hatten ein Bauprojekt, so unser erstes eigenes Gemeindehaus. Und wie oft habe ich dann da alleine gestanden und tapeziert oder irgendwas gemacht. Und über die Wochen und Monate stand ich da nicht nur alleine und habe gearbeitet, sondern habe mich geärgert, dass ich alleine war. Und da ist Bitterkeit hochgekommen. Und irgendwann war ich so ausgelutscht, dass ich dann, ich habe ja auch noch gearbeitet, dass ich kurz vor meinem Jahresurlaub stand und dann vorher die Reißleine gezogen habe und gesagt habe zu meinem Vorgesetzten, ich kann nicht mehr, ich muss heute nach Dienst in Urlaub gehen. Ich kann nicht mehr. Damals kannte ich den Begriff Burnout noch gar nicht. Den habe ich erst im Nachhinein kennengelernt. Ich habe über ein Jahr gebraucht, um da rauszukommen. Und diese Dinge, die habe ich anfangs mit Begeisterung getan. Aber ich frage mich, war das alles Gottes Wille? Oder habe ich das aus eigenem Antrieb getan? Und irgendwann habe ich sie mit Widerwillen getan. Ja? Und ich bete, dass wir immer unterscheiden können, was willst du, Herr, von mir und was ist mein eigenes? Ich finde es gut, wenn wir das Erste ergreifen können. Ich finde es nicht schlimm, wenn wir mal mehr dazu geben, in einem Umfang, der tragbar ist, solange es wirklich unserer Willigkeit entspricht. Ja, ich denke, dafür sind wir Menschen. Wir sind nie voll, 100% auf dem Weg des Herrn. Wir müssen seine Stimme hören und seine Führung erleben. Ja. Aber das ist wichtig, wie wir es uns in unserem Herzen vorgenommen haben. Da hatte ich vorhin schon zitiert hier, die Mazedonier gaben zuerst dem Herrn. Das ist auch wichtig dabei, dass wir nicht um Anerkennung willen oder weil irgendjemand das sagt, was tun oder was geben, sondern weil wir es mit Blick auf Gott tun. Weil wir es mit Blick auf Gott tun, weil wir wissen, Jesus möchte es von mir. Und ich tue es, weil ich Jesus liebe. Natürlich auch die Geschwister und die Gemeinde. Ja? Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist der uns kennt. Jesus ist der uns seinen Geist gibt. Jesus ist der weiß, was wir tragen können. Er ist der an unserer Seite geht und das Joch, diese Last mit uns zusammenträgt. Und der uns als Leitochse, wenn man es so bezeichnen will, auch führt. Weil er es will, zuerst dem Herrn. Ja, nicht aus Augendienerei oder Selbstdarstellung. Von denen sagt der Herr sogar in Matthäus 6, dass wer so mit dieser Haltung dient, weil er gerne vorne stehen möchte oder weil er gerne gesehen werden möchte oder weil er gerne der Erste sein möchte, die haben ihren Lohn verspielt, sagt der Herr. Das Schöne ist auch für mich, dass da drin, es gibt einen Lohn sogar dafür. Alles, was du in das Reich Gottes einbringst, ja, hält er fest. Er weiß darum. Wenn du Geld gibst und andere materielle Dinge, dann ist dann dieses, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln. Wir sammeln uns Schätze im Himmel. Hast du gewusst, dass wenn du einem Armen was gibst, dass du dem Herrn leist? Das steht in den Sprüchen. Ich muss mal eben gucken, an welcher Stelle. Sprüche 19, Vers 17. Wer sich über den Geringen erbarmt, leiht dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten, steht da. Das ist nicht für dich. Du tust es im Namen des Herrn und der Herr sieht es und er segnet dich darum. Und er ist auch seine Ehre, dass er sagt, Klaus, so, das geht jetzt von deinem Salär ab, sondern er gibt es zurück. Wir strecken ihm das sozusagen vor, alles, was wir einbringen. Und er entlohnt uns eines Tages. Treuer Knecht, du warst fleißig und tüchtig. Ich freue mich darauf. Manchmal denke ich, da kommt dieser Gedanke her, reicht das? Ich möchte eines Tages vor meinem Herrn stehen und hören, du warst treu, du warst fleißig. Ich habe das gesehen und ich ehre dich dafür und ich entlohne dich dafür. Das ist mein Wunsch, möchte ich gerne. Ich meine,
Ich bin eh so gestrickt. Ich will immer alles gut machen. Aber das ist mein Wunsch. Ja. Vielleicht noch ein, zwei Punkte. 2. Korinther 9, Vers 6. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Gib großzügig. Setz dich großzügig ein. Halt nicht zurück. Wenn du was, eine Not siehst und du hast etwas, womit du helfen kannst, womit du unterstützen kannst, tu's. Halt nicht zurück. Die Saat, die du ausstreust, wird vielfältig fallen. Und viel Saat bringt auch viel hervor. Auf jeden Fall mehr, als wenn du nur spärlich säst. Und da gibt es so viele Bibelstellen auch, ja, die das so unterstützen. Die will ich jetzt, ich denke, ihr seid bewandert, ihr wisst das selber auch, ja. Und das ist so, ich glaube, ich kürze das jetzt ab. Ich gehe zum nächsten Punkt. 2. Korinther 9, Vers 12. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Sei dir bewusst und glaube daran, dass das, was du einsetzt, eine Not lindert und dass es Menschen trifft, die dafür Gott danken und die dafür Gott ehren. Ja, wenn sie wissen, dass du gedient hast, dann wirst du auch Dank empfangen. Ja, sicherlich. Aber als erstes steht dabei, dass sie erkennen, es ist Gottes Segen, den ich jetzt hier empfange. Und wenn du gibst, dann gib im Glauben, setz dich im Glauben ein, aus Herzen, wie ich das schon so beschrieben habe, weil du weißt, das ist der Weg des Herrn, den er dich jetzt führt und das, was er von dir möchte. Und vertraue darauf, dass du nicht zu kurz kommst, dass Gott für das sorgt, was dich betrifft. Wenn du Zeit loslässt, wenn du Kraft loslässt, wenn du dienst und dich einbringst, wenn du gibst Geld, Gott sieht es und er wird dich nicht zu kurz kommen lassen. Nie sah ich einen Gerechten um Brot betteln, sagt der Psalmist. Ja, wer gibt, dem wird gegeben werden. Und dann steht in den Sprüchen, da ist einer, der streut aus und er bekommt immer mehr. Ich erinnere mich, so um jetzt beim Geben zu bleiben, als ich meine liebe Frau Heike kennenlernte. Ja, so Heike hat so ein ganz spezielles Verhältnis zu Geld gehabt. Die hat es immer weggegeben und bekam aus allen Seiten immer mehr. Ja, war so. Habe ich von gelernt. Ich war immer einer, der festgehalten hat. Gott hat mich in diesen Dingen herausgefordert und mich aber auch gelehrt und mich erkennen lassen, er steht zu seinem Wort. Das ist nicht nur Tinte auf Papier. Das ist sein Wort, gesprochen aus seinem Herzen. Gott steht dazu. Wenn du dich einbringst für sein Reich, wird er für dich sorgen. Ich glaube, wenn ich jetzt Roland und Sabine fragen würde, was sie im Laufe ihres Lebens als Pastoren-Ehepaar und im Dienst im Reich Gottes so erlebt haben, wo sie verzichtet haben, aber trotzdem denke ich, könntet ihr auch berichten, wie Gott euch gesegnet hat. Amen. Und ich kann es auch, Heike und ich, wir können es auch. Alleine, wenn ich mal sehe, weißt du, ja gut, jetzt geht vielleicht. Wir haben uns immer im Gemeindehausbau investiert, so wie Gott uns das aufs Herz gelegt hat. Wir haben nie Rücklagen gebildet für ein eigenes Haus. Gott hat es gemacht. Wir haben ein schönes Haus. Wir haben dafür gebetet, wie es sein sollte. Irgendwann mal zwischendurch haben wir es losgelassen, weil wir dachten, naja, soll nicht sein. Und plötzlich war es innerhalb von 14 Tagen da. Und mit einer Finanzierung, die wir als Leute, die damals zu dem Zeitpunkt kein Geld hatten, die eigentlich gar nicht möglich war. Aber die Verkäuferin hat das so gewollt, dass der Banker anschließend sagte, so, und wie sie das sich vorstellt, die Verkäuferin, das ist wie Eigenkapital. 20-30% der Summe wollte sie einfach nur abgestottert bekommen über die Jahre. Brauchten wir nicht finanzieren. Das war so für mich so ein großes Erleben. Gott ist nicht fern, Gott ist nicht klein, das ist nicht schwarze Tinte auf Papier. Er ist da, er sieht, was wir tun. Er sieht, ob wir es von Herzen tun. Und er ist keiner, der sich lumpen lässt. Er ist großzügig. Ja, ich habe nur eine Bibelstelle im Kopf, aber die fällt mir jetzt nicht ein. Ich weiß nicht, wo sie steht. Ist auch egal. Ich glaube, ich habe genug geredet. Ja, geben und Hingabe bewirkt vielfachen Segen. Das Reich Gottes wird gebaut, Menschen werden gesegnet, Menschen werden geheilt. Der Name Gottes, der Name Jesu wird verkündigt. Und du selber, wenn du dich einbringst, erntest Frieden und den Segen Gottes. Und das vielleicht so als letzten Sahneschlag. Ich habe es immer als was ganz Köstliches erlebt. Wenn ich sehen konnte mit meinen Augen, dass Gott mich dann gesegnet hat, uns gesegnet hat. Das war immer so eine Freude zu erleben, Gott ist da und Gott hat seine Hand über meinem Leben. Halleluja. Vater, und ich danke dir dafür, dass du groß bist und dass du mächtig bist und dass du durch deinen Geist in unseren Herzen wohnst und uns veränderst, dass du Jesus in uns Gestalt annimmst und dass du uns hilfst, Herr, auf deinem Wegen zu gehen, Diener zu sein, uns hinzugeben und dir zu geben, wie du es möchtest, mit einem bereitwilligen Herzen, Herr. Danke, Vater. Amen.